Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ja, liebe Zuhörergemeinde, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Anderschlau.
Ja.
Auch heute haben wir wieder einen Gast in unserer Mitte. Wir begrüßen Cornelia. Hallo Cornelia.
Hi. Hallo.
Schön, dass du heute als unser Gast dabei bist.
Genau.
Ja, liebe Cornelia, welches Thema teilen wir uns? Magst du es sagen?
Ja, letztendlich haben wir uns ja so kennengelernt, auch im Bereich der Hochbegabung.
Ganz genau. Im Bereich der Hochbegabung sind wir uns im Prinzip, ja, kann man ja sagen, als Mütter von hochbegabten Kindern über den Weg gelaufen. Jetzt weiß ich aber von dir, dass du ja auch hochbegabt getestet bist oder auch getestet wurdest als Kind. Ne? Du bist als junges Mädchen getestet worden. Magst du ein bisschen erzählen, Cornelia?
Ich war 14, als ich getestet wurde, aber nicht, weil ich irgendwie auffällig gewesen wäre, sondern mein Bruder, der 4,5 Jahre jünger ist, war sozusagen das auffällige Kind in der Familie. Und da ist dann meine Familie über die DGHK daran gekommen. Damals war das noch super selten, einen IQ-Test zu machen. Das Thema war auch irgendwie noch ganz unbekannt. Wir sind damals in die Ecke von Hamburg gefahren zu einer Psychologin, die für die DGHK getestet hat. Und da bin ich. Die hat damals schon gesagt, bitte bringen Sie ein Geschwisterkind mit. Und da bin ich sozusagen als Anhängsel, sag ich mal in Anführungsstrichen, mitgetestet worden.
Es ging also um deinen Bruder, der war sozusagen die Hauptperson oder das auffällige Kind, wie du es eben benannt hast. Und darf ich dein damals gerade mal verorten? Von welcher Jahreszahl sprechen wir da?
Ja.
Jetzt musst du rechnen, wann du geboren bist. Musst du uns... Ein bisschen gemein.
Ja, das muss ja 1990 rum gewesen sein, um den Dreh.
Also kurz nach der Geburt.
Bisschen quasi. Eher.
Ja. Die 14 kurz nach der Geburt.
Ja. Genau.
Ja. Ja. Ja, schön.
Meine Eltern haben leider nicht mehr den Test, der liegt nicht mehr vor. Sonst hätte ich das Datum auch genauer sagen können. Aber der muss irgendwie verschütt gegangen sein.
Nichtsdestotrotz ist er ja gemacht worden. Ne?
Richtig, genau.
Genau, das heißt, ihr seid beide getestet worden, dein Bruder und du.
Ja.
Und dafür extra eine weite Reise aus dem, ne?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Und würdest du sagen, hat sich daraufhin was verändert bei dir, in dir?
Nee, in mir nicht so sehr. Ich wusste das auch erstmal nochmal mit meinen Eltern besprechen. Also ich weiß gar nicht, ob meine Erinnerung da mir manchmal auch ein Schnippchen schlägt. Ich wollte aber wohl nicht direkt springen in der Klasse, sondern erst dann, als es auch mir in der Schule schlechter ging. Ich habe dann später die 11. Klasse übersprungen. Aber das Testergebnis war ja viel früher. Das hat allerdings dazu geführt, dass ich sehr oft gehört habe, du könntest aber, wenn du wolltest.
Oh.
Das war das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe dann später, ich hatte eigentlich immer gute Noten. Ich habe mich immer irgendwie durchgewurstelt, ohne jetzt groß lernen zu müssen. Ich glaube, ich habe auch sehr viele Hausaufgaben abgeschrieben in der Pause, die ich dann nicht zu Hause erledigt hatte. Aber ich bin immer gut durchgekommen und das ging dann so im 10. Schuljahr los, dass dann auch die Noten schlechter geworden sind. Und da war dann aber ein Jahrgangsstufenleiter, der auch hochbegabte Kinder hatte und zum Glück ein offenes Ohr dafür. Und mit dem gemeinsam und mit dem Direktorium natürlich habe ich dann sozusagen die 11. Klasse übersprungen. ja, wie ging es dann weiter? Ich habe dann Nachhilfe bekommen, damit ich diesen Stoff aufhole. Das sind auch Dinge, die man heute oder die ich heute mit dem heutigen Wissen ganz anders machen würde bei meinen Kindern. Ich habe innerhalb von 2 Wochen den kompletten Stoff nachgeholt. Und dann habe ich Einsen und Zweien geschrieben in den ersten Arbeiten. Und dann war es aber wieder genauso langweilig wie vorher, denn ich war ja wieder auf demselben Stand. Und was ich
verpasst auch logisch hab, ist.
Ja, ja, aber das wusste man damals auch nicht besser. Man hat halt gedacht, ja, und was ich verpasst habe, ist die LK-Fahrt, die mir, glaube ich, nochmal richtig geholfen hätte, in diese Jahrgangsstufe, in diese neue Aufnehmende reinzukommen. Die waren also auf LK-Fahrt und die Schule und die Eltern haben gedacht, ach, das ist ja total super, dann verpasst sie ja nichts, dann kann sie die Zeit ja zum Nachholen nutzen. Das war aber nicht ideal. Und dann habe ich im Prinzip die Zeit bis zum Abitur nur noch abgesessen. Ich habe mir relativ genau ausgerechnet, wie viele Fehlstunden ich mir erlauben kann, damit der Kurs mir nicht aberkannt wird, und habe dann manche Stunde auch im Café verbracht. Das wissen meine Eltern bis heute, glaube ich, nicht.
Wir schneiden das raus. Ja. Wir schneiden das raus.
Nein, heute spreche ich darüber.
Deine eigenen Kinder werden das lustig finden. Ja. Damit kannst du denen dann später nicht mehr kommen.
Genau.
Ja. Die elterlichen Untugenden, genau. Aber bis zum Abitur, würdest du sagen, hast du eine innere Haltung entwickelt damals zum Wort Hochbegabung? Du hast ja gerade schon gesagt, zur Testung weit weg gefahren und ja, dann schon Akzeleration, also das Überspringen einer Klasse ist ja auch nach wie vor ein ungewöhnlicher Vorgang oder ein seltener Vorgang. Wurde das irgendwie diskreditiert seitens Mitschüler, Mitschülerinnen? Oder?
Ich hatte das große Glück, dass ich auch in der Jahrgangsstufe, in die ich gesprungen bin, schon welche kannte. Und meine Freundin war da. Die ist später eine Jahrgangsstufe zurückgegangen, sodass wir quasi getauscht haben. Aber für den Start hat mir das natürlich viel geholfen. So dass ich da schon auch Anschluss gefunden habe. Natürlich gibt es immer welche, die das seltsam finden und hochnäsig. Und ich hatte ja nun vorher auch keine guten Noten geschrieben, so dass das Verständnis einfach nicht da war. Was will die denn? Ja,
ja, genau, das ist es ja. Ne?
Der Mathelehrer, der mir zuvor schon das Leben sehr schwer gemacht hatte, die ganzen Jahre, aber nicht nur mir persönlich, sondern eigentlich der ganzen Klasse, der hat mich dann, weil er das vollkommen inakzeptabel fand, nicht mehr gegrüßt auf dem Flur. Und nachdem ich dann in der ersten Arbeit irgendwie eine 2+ hatte, hat er mich wieder gegrüßt, dann wollte ich aber nicht mehr. Aber das sind so die kleinen Feinheiten, die man dann eben erlebt hat. Und es wurde eigentlich auch nicht so richtig begleitet. Ich habe übersprungen, ich habe den Stoff aufgeholt, ich habe leider auch nicht den Leistungskurs wählen können, den ich gerne gehabt hätte. Ich wollte gerne Englisch wählen, die Lehrerin hat gesagt, nee, ich habe schon genug Schüler, ich muss dich nicht mehr aufnehmen. Und dann hätte ich zu einer anderen Schule fahren müssen als Einzige und das habe ich mich auch nicht getraut, weil es ja erstmal auch auf Probe ist und so weiter. Und dann habe ich halt was anderes gewählt, aber so richtig glücklich bin ich da auch nicht geworden. Und so habe ich dann halt auch kein gutes Abitur gemacht, letztendlich. Ich habe heute noch Albträume davon manchmal. Dann träume ich, ich träume, dass ich in der Abiturprüfung sitze und das irgendwie gut machen muss. Dann fällt mir im Traum ein, nee, du bist ja nur hier, um noch mal ein besseres abzulegen. Aber eigentlich hast du ja eins und dir kann gar nichts passieren. Aber das passiert mir immer wieder mal auch.
Guck, ja. Ja, aber es war dann irgendwann vollbracht, das Abitur. Und wie waren deine Pläne? Hattest du schon früh berufliche Wünsche, Ideen, auch losgelöst vom Thema Hochbegabung?
Nee, also da bin ich relativ spät gewesen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, was will ich denn machen? Und dann war mein Wunsch, eben Medizin zu studieren. Mir war aber natürlich total klar, dass ich das mit diesem Abitur nicht mal eben so machen kann. Und damals konnte man aber über Wartezeitsemester da reinkommen. Und dann habe ich mich entschieden, zuerst die Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Das war auch, wie ich heute sehe, eine weise Entscheidung, denn das mit dem Studium hat nicht geklappt. Da bin ich dann gescheitert, weil ich nie gelernt habe zu lernen. Und ja, bin da nicht vorwärts gekommen.
Mhm. Okay. Ja.
Wie lange hast du Medizin studiert? 2, 3 Semester oder?
Nein, ich habe sehr viele Semester studiert, aber ich bin nicht so weit gekommen, wie diese vielen Semester gewesen wären. Es wurde damals sehr häufig die Studienordnung geändert, sodass man statt der normalen 3 Versuche dann irgendwie nochmal 3 Versuche bekam. Und ich bin jetzt nicht ständig durchgefallen, aber man konnte ja dann immer sich kurzfristig vorher abmelden oder ich weiß nicht was. Und einige Scheine habe ich auch gemacht, aber übers Physikum bin ich nicht hinausgekommen. Und dann irgendwann musste mal eine Entscheidung getroffen werden, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich entschieden, das aufzuhören.
Würdest du eigentlich heute rückwirkend sagen, wenn das mit dem Abitur anders gelaufen wäre, auch mit der Unterstützung und so, dann glaubst du, dass das Studium auch anders gelaufen wäre von diesem Lernen?
Ja, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Also wenn ich das jemals gelernt hätte, meine Mutter hat mich dann nochmal zu einer Lerntherapeutin geschickt im Studium, aber das war für mich nicht das Richtige offensichtlich. Sie hat mir erklärt, wie man Mindmaps macht. Da dachte ich, wie soll ich denn jetzt den Anatomieatlas in Mindmaps aufzeichnen? So. Und das mit diesem Geschichten, wie man sich Dinge merkt, indem man in ein Haus geht und sich dann in jedem Raum Geschichten merkt. Und das war aber so viel Stoff, den man ja auch einfach auswendig lernen muss. In den Fächern, wo man verstehen musste, wie was funktioniert, war ich total gut. Aber diese Auswendiglernerei mit Anatomie und so, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das in dieser Form zu lernen. Das wäre noch viel mehr Aufwand gewesen. Und so sind wir da irgendwie uns nicht einig geworden. Das hat mir zumindest persönlich nicht geholfen.
Mhm, glaube ich.
Und wie ging es dir damit, also dir selbst einzugestehen? Ich meine, ohne dir jetzt natürlich zu nahe treten zu wollen, wenn du da nicht drüber sprechen magst, können wir das gerne weglassen. Aber alles, wie war so die Reaktion auch im Umfeld oder eben die eigene Erwartungshaltung an dich?
Also es hat sich schon angefühlt wie Scheitern. Mhm. Ich habe auch oft gehört von meinen Eltern, dass sie nicht glauben, dass ich das schaffe, aber sie unterstützen mich trotzdem, aber eigentlich glauben wir nicht dran. Und das ist ja dann so ein Siehste, das kam nicht, das muss ich fairerweise sagen, das kam nicht. Aber ich glaube, das ist mir schon sehr schwer gefallen. Trotzdem war ich super erleichtert, dass diese Entscheidung endlich gefällt war. Das andere war immer nur so ein halbherziges, ach, was machst du denn? Und da habe ich mich lange mit rumgeschlagen. Und dann bin ich zu einem Psychotherapeuten gegangen, der sich auf Hochbegabung spezialisiert hatte, auch auf hochbegabte junge Menschen in Holland war der damals. Der hat 2 oder 3 Mal intensiv 3 Stunden mit mir zusammengesessen. Da sind viele Tränen geflossen, aber der hat mir diese Entscheidung ermöglicht, sag ich mal. Und dann hat sich aber ja auch mein Leben dahingehend verändert, dass ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt hatte und entschieden hatte, in eine andere Stadt zu ziehen und da mir eine Vollzeitstelle gesucht habe. Dann musste man da nochmal erklären, warum man jetzt die ganze Zeit nur halbtags, also eine halbe Stelle gehabt hat. Aber letztendlich hat ja dann hinterher keiner mehr nachgefragt.
Mhm. Ja, und du hattest ja immer, ich sage es jetzt einfach nochmal so, den Wissensstand, dass es grundsätzlich nicht an mangelnder Intelligenz bei dir liegt, dass du Dinge nicht kannst, um das jetzt einfach nochmal so ein bisschen differenziert aufzubereiten. Ne? Weißt du, ich meine, du kennst das ja heute nicht zuletzt als Mutter von hochbegabten Kindern, dass das ja gerne immer noch verschwurbelt und vermengt wird. Ne? Du hast keine guten Noten oder du hast keinen Erfolg im Abschluss. Stichwort Potenzial, gezeigte Leistung. Mhm. Ja? Wird gerne gesellschaftlich vermengt, ausgeworfen und gilt dann als Marker für eben, du hast was drauf oder nicht. Mhm. Würdest du also sagen, dass es schon wertvoll und wichtig für dich war, letztlich zu wissen, du bist hochbegabt, um vielleicht nicht abzurutschen, ja, ich sage jetzt mal durchaus in eine Depression oder in sowas wie eine depressive Verstimmung?
Ach, ich glaube, da war ich.
Oh.
Ja, doch, da bin ich gewesen, aber irgendwie habe ich es da auch wieder rausgeschafft. Aber ich weiß nicht, ob das Wissen mir geholfen hat. Ich glaube eher umgekehrt. Dieses Wissen, du bist doch eigentlich hochbegabt, aber du kannst es nicht abrufen, das hat mir zu schaffen gemacht.
Ah, okay.
Warum schaffen das denn andere und ich nicht? Und es sind auch nicht alle Medizinstudenten hochbegabt. Das war mir schon auch klar.
Also da blieb noch zu viel letztlich offen, ne? Also würdest du sagen, und aus heutiger Sicht würdest du sagen, einfach weil da der Kenntnisstand auch also jetzt hier so Stichwort Beratung. Also mit anderen Worten, Psychotherapie, hast du ja gerade selber schon gesagt, hat dir geholfen, aber die hat dir natürlich nicht geholfen, bessere Noten zu schreiben, ne? Also sprich, nee. Genau. Also Lernen ist ja nicht Lernen, beziehungsweise
genau.
Stichwort gehirngerechtes Lernen, Stichwort, wie lernt überhaupt ein Hochbegabter, sprich, das ist ja auch nicht immer gleich, das ist ja auch immer individuell anders. Würdest du heute von deinen Kindern sagen, dass sie ähnlich denken, ähnlich lernen, ähnlich üben?
Das kann ich gar nicht sagen. Sie tun es nämlich nicht.
Können und wollen, meinst du?
Ja, also das ist auch die Frage der Notwendigkeit. Unser Sohn ist ja nun früher eingeschult worden und hat eine Klasse übersprungen, ist also deutlich jünger und kommt aber trotzdem in der Schule so mit, dass er kaum lernen muss. Wir haben einmal das Problem gehabt, dass er nicht hinterherkam, den Anschluss verloren hatte durch längere Krankheit und da mussten wir uns wirklich zusammen hinsetzen. Ansonsten hat er keine Strategie, weil es bisher einfach nicht nötig war, so richtig. Und unsere Tochter hat in der ganzen Grundschulzeit ganz arg damit gekämpft, überhaupt motiviert zu sein zu irgendetwas. Die hat ganz viel verweigert. Und wir hofften auf die 5. Klasse und dann kam Corona. Das, ja.
Also jetzt das vergangene Schuljahr.
Genau. Das hat es natürlich auch alles nicht einfacher gemacht. Und dann plötzlich mit Eltern, die meinen, zu wissen, wie es geht und dann üben sollen und was lernen, das war schon sehr schwierig. Und ich habe, glaube ich, heute immer noch keine wirkliche Strategie. Ich kenne natürlich ein paar Lerntechniken, aber das große Vorbild bin ich ganz gewiss nicht.
Ja, das ist natürlich wirklich sehr spannend. Ich weiß ja auch von dir, dein Mann hat sich dann freiwillig testen lassen, ne? Genau, ja. Und rundet das Bild der Familie ja ab, ne? Ihr seid alles hier hochbegabt. Würdest du sagen, ihr seid ganz unterschiedliche Hochbegabte letztlich? Oder gibt es da Parallelen?
Da gibt es durchaus Parallelen. Also der hat auch nicht so einen ganz Geradlinienweg gehabt, sondern ist auch erst an der Universität nicht so richtig zurechtgekommen, hat dann an die Fachhochschule gewechselt und ich habe dann gedacht, oh Mann, das löst aber dein Problem nicht. Du musst ja trotzdem da hingehen und morgens aufstehen. Aber der hat sich nochmal super berappelt und hat dann einen guten Abschluss gemacht und so. Aber da habe ich schon auch Parallelen gesehen, diese Aufschieberitis, das können wir alle besonders gut. Aber mit ihm, das fand ich total spannend zu beobachten, hat das nochmal was gemacht auch, dieser Test. Also ich fand sowieso, es ist bei einer Veranstaltung, ich kann das ja sagen, das ist das Ostercamp der DGHK, da ist das Thema, da sind immer so Elternkurse, das ist das Thema Hochbegabung bei Erwachsenen gewesen. Ich fand das hochinteressant, dass von den Eltern, die dort sind und alle hochbegabte Kinder hatten oder haben, kaum einer was wissen wollte davon, dass er selber auch hochbegabt sein könnte. Das fand ich, und ich war die Einzige, die als Jugendliche getestet war und die es wusste und die sich quasi zurücklehnen konnte und wusste, wo die Kinder das wohl herhaben könnten, dass mein Mann auch hochbegabt ist, war mir klar. Wir haben ja auch schon viele Gespräche geführt und ihm war es eigentlich auch klar. Und dann hat er den Test mitgemacht und als er das dann schwarz auf weiß auf Papier in den Händen hielt, war nochmal so, boah.
Ja, guck. Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Entdeckung an der Stelle, ne, Cord? Also wir können ja zum Beispiel sagen, dass die Erwachsenen, die wir in unseren Kursen erleben, fast alle kinderlos sind oder aber sie haben Kinder. Und dann ist es interessant, nicht wahr, Cord? So ist es doch, dass sie alle sagen, ja, also bei meinem Kind, also da bin ich fest von überzeugt, da kann ich mir entweder eine Hochbegabung vorstellen oder aber die Kinder sind in Teilen getestet. Ne? Mhm. Also da merken wir gerne, dass wir die Menschen, die wir erleben, denen wir also eine weit überdurchschnittliche Intelligenz, mehr dürfen wir ja gar nicht, ne? Hypothetisch zusprechen, die bekommen wir dann eben, weißt du, über diese Adresse Hochsensibilität. Also da gemeinhin kann man sich dann wiederfinden, besonders feine Wahrnehmung, ne, hohe Auffassung und eben ja schnelle Überreizung bei Situationen, ne, intuitive Wahl von Rückzugsorten. Da fühlen sich viele abgeholt. Aber mit der Hochbegabung ist es eben schwer. Wenngleich wir ja eben die Menschen hier sitzen haben, nicht zuletzt wegen depressiver Verstimmungen, weil es eben oftmals nicht rund läuft, können wir ja so sagen. Ne?
Ja. Aber das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich in einem Setting bin mit 70 Menschen, die alle hochbegabte Kinder haben und sich nie einer gefragt hat, wo haben die das her? Und wenn er sich gefragt hat, bestimmt von dem anderen Elternteil, von mir aber nicht. Aber man sucht sich doch auch einen Partner aus, auf Augenhöhe in der Regel, würde ich mal behaupten.
Nee, überhaupt nicht.
Ja.
Ja. Der hatte Mitleid mit einem und hat einen genommen, weil man da gerade so rumstand.
Ja, da bin ich voll bei euch. Also auch die Kurse, die wir machen. Ne? Also wenn wir da sagen, Hochbegabung ist hier damit das Thema, sagen die meisten so, ich? Nein, ich doch nicht. Ne, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen oder sehe ich nicht so. Ne?
Aber wie wird der Begriff auch in der Gesellschaft gesehen und dargestellt? Ich ärgere mich immer wieder über irgendwelche Filme, wo kleine Mädchen an Universitäten tolle Gleichungen an die Tafel schreiben. Oh, ja. Und es gibt immer wieder Filme über so Wunderkinder und Überflieger. Und das ist das Bild, was in der Gesellschaft letztendlich präsent ist.
Ja, aber es ist ja sowieso mit allen, die ja, sagen wir mal, man könnte sagen, immer bei Minderheiten. Also immer, wenn es eine Minderheit gibt, das ist ja auch psychologisch gut belegt. Ne? Also sei es zum Beispiel jemand mit roten Haaren oder Sommersprossen oder egal was. Immer wenn eine Auffälligkeit ist, in welcher Art und Weise, vor allen Dingen, wenn die auch noch sichtbar ist im Außen, dann ist das sowieso etwas, was dann, sagen wir mal, zu einer, wie sagt man, Abgrenzung führt. Und dann braucht man immer diese klassischen Bilder. Ja, so auch in Richtung Bestie oder gefährlich oder so. Solche Sachen. Das ist ja, es ist ja meistens
die
so
hochbegabte Bestie.
Ja, ist doch immer so. Ist immer so unheimlich oder ne, sowas. Na, wie auch bei Psychologen, der Ruf ja vorauseilt, dass wir Gedanken lesen können. Ne? Ich frage mich immer noch, ab wann kann man das eigentlich als Psychologe? Ich kann das noch nicht.
Das wäre schön, ja.
Ja, nee, besser nicht.
Nee, ja.
Ne? Vielleicht bei Lottozahlen. Ah, nee, die sind ja zufallsgeneriert, habe ich mir sagen lassen. Okay, egal. Nee. Komm mal wieder zurück. Ne? Ja, aber genau, Thema halt Familie. Ne? Also dann alle getestet bei euch. Und die Frage war ja, inwieweit eine Homogenität oder Heterogenität bei euch ist. Ne? Und ich habe rausgehört jetzt, ihr habt beides. Ne? Sowohl also, dass ihr also nicht alle gleich intelligent seid, aber so, hört sich so komisch an, ne? Wenn man es so formuliert. Aber so, sagen wir mal, unterschiedlich in der Ausprägung. Ne? Kann man das so sagen?
Ja, wobei die Kinder liegen, wenn man jetzt den reinen IQ rechnet, einen Punkt auseinander. Also da ist wirklich kaum ein Unterschied. Und mein Mann auch. Und das, was mit 14 bei mir getestet wurde, das, ja, ich glaube, das kann man einfach auch gar nicht vergleichen.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Und würdest du denn sagen, die verschiedenen Bereiche, wo diese, sag mal, überdurchschnittliche Leistungen sind die denn auch gleich oder gibt es da auch Unterschiede, weißt du?
Nee, die sind eigentlich relativ homogen in allen Bereichen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie ein Kind, was mathematisch und ein Kind, was sprachlich begabt ist oder so, sondern die waren in allen Bereichen hoch.
Ah, spannend. Ja, okay. Könnte man denken.
Ein Kind ruft es mehr ab und das andere nicht so.
Ja, hört sich so an, als wenn jetzt bei euch alles dann relativ harmonisch abläuft, oder? Alle gleich. Könnte ich jetzt so denken. Würde ich jetzt so als Laie denken, weißt du, wie ich meine?
Ja, so. Das ist nicht so.
Okay, ihr seid also auch lebendig, sehr gut.
Sehr viel, ja, Konfliktpotenzial. Ja, doch, also, das kann man sagen. Hat sicherlich auch was damit zu tun, mit diesem Gefühl anders zu sein, der Kinder. Also ich habe mich ja schon dran gewöhnt im Prinzip. Aber dieses nicht richtig andocken können in der Grundschule, im Kindergarten schon eigentlich, dann früher eingeschult zu sein, aber vielleicht emotional nicht so ganz hinterher zu kommen, wobei ich sehr vorsichtig bin damit. Es wird so schnell gesagt, nein, das Kind kann nicht überspringen, das ist emotional noch nicht so weit. Die holen das schon auf, aber die sind manchmal tatsächlich kognitiv so weit und emotional genauso wie ihr Alter eben entsprechend. Aber es passt nicht zusammen. Die sind also nicht emotional oder sozial hinterher, sondern altersgerecht, bloß der Rest, der prescht eben vor. Und das ist natürlich sehr schwierig.
Ja, und das führt ja zu einem Spannungsfeld schon in der Person. Ne? Und dann
klar,
im Außen, genau, vor allen Dingen, wenn dann die Kinder vielleicht auch noch ein Jahr älter sind, dann klafft es eben. Ne?
Oder umgekehrt der Wunsch, mit den Älteren zu spielen und sich zu beschäftigen, aber die wollen mit dem Kleinen nichts zu tun
haben. Genau. Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Und dann haben wir ja noch dieses Label, ne, was vielleicht dann auch noch so stempeln, dann bist du wieder, na genau, die Rothaarige gefühlt symbolisch. Wobei, es hört sich so abwertend an, das will ich damit gar nicht sagen.
Ja, also
nicht gegen Rothaarige hier, bitte, ja. Aber nur mal deutlich zu machen, phänotypisch, kann auch Sommersprossen machen, das geht ja auch, habe ich ja auch. kenne ich ja auch von früher. Nein, aber genau, also verstehe ich. Ja, und wir haben natürlich noch das Thema, die Entwicklungsaufgaben, ohne das Thema jetzt auch noch hier groß aufzumachen, aber wo ja auch altersentsprechend natürlich auch sowieso die ganzen, wie sagt man, ja, Reifungsprozesse und alles, was mit dranhängt, auch gerade im emotionalen Bereich ja eh auf dem Tablett stehen. Also es ist ja dran, noch zusätzlich.
Ja,
ja. Ne? Ja klar.
Wo würdest du denn heute, wenn ich dich jetzt so fragen würde, noch dir wünschen, dass das Thema sozusagen Fortschritte macht, also in der Behandlung?
Auf jeden Fall an den Schulen. Das fängt schon im Kindergarten an, wo man belächelt wird oder wo es blockiert wird, dass ein Kind früher eingeschult wird, weil die Kindergärten immer mit befragt werden, wo nicht erkannt wird, was da los ist. Ich erinnere mich an eine Situation mit meiner Tochter, die haben einen Tagesausflug gemacht und waren dann auf einem Spielplatz und sie sagte, aber was ist denn, wenn die Mama mich jetzt abholt, dann bin ich ja gar nicht da. Und das haben sie so ausgelegt, als wenn das ein sehr unsicheres Kind wäre, das eben überhaupt noch nicht reif ist. Und man kann es aber auch ganz anders auslegen. Es war das einzige Kind, was so weit denken konnte und so weit im Voraus planen konnte. Aber das wird halt nicht unbedingt gesehen. Und eben einfach eine gute Begleitung an den Schulen, dass Lehrer informiert sind. Einmal natürlich solche Kinder zu erkennen, aber auch eben, was man dann machen kann. Akzeleration haben wir eben schon besprochen. Also eine Klasse zu überspringen ist das eine, aber das muss gut begleitet werden. Ich kann nicht das Kind einfach in die nächsthöhere Klasse stecken und dann einfach vor sich hin machen lassen. Das braucht Unterstützung oder eben das Enrichment, dass man sagt, das Kind bleibt im Klassenverband, aber es kriegt andere Aufgaben. Und ich sage ganz bewusst andere Aufgaben, weil so viel gesagt wird, mach das doch eben schnell fertig, du kannst das doch. Und dann kriegst du zusätzliche Aufgaben. Aber ein Kind, warum soll es zusätzliche Aufgaben machen? Das ist ja eine Bestrafung. Ja. Und das sind eben so Dinge, die immer und immer wieder auftauchen, auch in der Beratung. Und das ist so schade. Ich finde, das müsste an der Uni mitgelehrt werden als Unterrichtsfach.
Also du meinst, die Begleitung Hochbegabter sollte in der Lehrerausbildung eine Stelle finden. Genau, ja. Ja, aber wahrscheinlich muss man da immer wieder auf das verweisen, was Kurt schon gerade ansprach, also eben dieses Minderheitendenken, ne? Trifft auf 2 bis 3% in der Bevölkerung zu. Und wir wissen ja darüber hinaus, kann ich auch nur immer wieder leider oder letztlich sagen, 80% dieser 2 bis 3% kommen ja auch ohne Probleme durch die
Ja, das
Schule.
stimmt,
Das
ja.
ist ja letztlich verbrieft, wobei ohne Probleme ist ja auch schon wieder ein weites Feld. Ich würde sagen, wir können zumindest festhalten, es finden sich nicht unbedingt die Spitzen, sprich Einser-Absolventen unter dieser 80%-Gruppe. Irgendwie ohne Probleme durch die Schule kommen kann auch ein Abitur von, weiß ich nicht, von bis sein, ne?
Ja, oder?
Zumindest nicht auffällig halt.
Ja, das ist das eine, oder du nimmst halt die Gruppe, die dann halt, sagen wir mal, doch schon Konflikte hat oder Probleme und deswegen auch sich gar nicht als hochbegabt wahrnimmt,
Ja.
aber einfach, weil die das nie, sagen wir mal, nie ein Konzept dafür hatten, also gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Und das ist ja, wie ihr ja auch gerade gesagt habt, es ist einfach stigmatisiert in der Gesellschaft und dann ist das eh vom Tisch. Also wenn ich in meiner Praxis hingucke, ich meine, ich glaube ja eher an das Konzept, dass ja, man bestimmtes Klientel ja auch anzieht als Therapeut. Natürlich auch, wenn ich mich oute, indem ich sage, das und das mache ich, ist ja das eine. Und das andere ist, dass ich auch als Person ja schon bestimmtes Klientel anziehe, weil ich habe relativ, also ich kann das jetzt nicht als Vergleich nehmen, aber ich habe relativ viele mit einer hohen Sensibilität und einer hohen Begabung, mit hohen Fähigkeiten als Klienten, als Klientel. Ne? Und da ist natürlich das Symptomerleben ja schon allein die Erklärung dafür, weil die sich nicht erkennen
Ja.
und nicht wissen, dass sie das Potenzial haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist tatsächlich, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir ja diesen Podcast ja auch gemacht haben, um aufzuklären, ne? Und ich sehe das ja auch so, dass das auch wie ihr jetzt sagt, ne? Dass wir da in den Schulen und so, dass es dann mal ein Umdenken geben muss. Aber das ist sowieso etwas, ich glaube, das ist sowas wie, wie sagt man, wie das Thema es ja auch noch nicht vom Tisch ist, die Gleichheit von Mann und Frau. Also im Sinne von Gleichheit heißt also Gleichberechtigung. Das ist ja auch noch
Ja.
so ein Thema. Ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Also sind wir auch noch nicht mit durch mit dem, mit der Thematik,
Ja.
ne? Aber es hat ja schon einiges getan. Also ich glaube auch, man muss dranbleiben, ne? Man muss da immer wieder das Werbung für machen und auch vor allen Dingen konstruktiv mitteilen, weil Minderheit, ich nehme das Thema nochmal hinzu, so sind wir Menschen, also nicht alle, aber viele sind so, ich will es vorsichtig formulieren, dass die erst, wie bei Corona, da sehen wir das auch, erst dann überzeugt sind, wenn sie selbst betroffen sind. Also das habe ich tatsächlich bisher immer erlebt, dass Betroffene plötzlich,
Ja.
oh, jetzt hatte ich es auch, oh, habe ich selbst sogar in den sozialen Netzwerken festgestellt, die dann sagen so, ja, ich möchte auch nochmal hier Werbung machen, das ist wirklich heftig, ne, könnt ihr daran glauben. Also manche müssen erst, glaube ich, die Erfahrung machen, um zu begreifen, ne? Das ist vielleicht auch was Menschliches.
Ja, das ist ja alles wunderbar und schön. Das gestaltet sich aber gerade bei Hochbegabung eventuell als schwierig, ne? Denn das ist gelebtes Wissen. Ja, das kann ich jetzt hier zum Besten geben, dass man in der Regel eben, um es mit dem Bild der Gaußschen Normalverteilung zu machen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Alle, die rechts von mir sind, die kann ich eventuell nicht verstehen. Gleichwohl kann ich was für sie tun. Ja, und das finde ich, ist ja vielleicht der wichtige Punkt, dass ich über meinen Schatten springe und eine vielleicht grundsätzlich Haltung annehme, in der ich ganz viel für möglich erachte, auch über mein eigenes Denken hinaus. Ja, ich sehe dich gerade zustimmend nicken, Conny.
Ja,
Ne?
ja.
Also, ne, denn ich denke, verstehen ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Aber wenn ich grundsätzlich mich in dem Moment löse, dieses Kind ist nicht mir gegenüber despektierlich oder in irgendeiner Weise, sage ich jetzt mal, respektlos, ja, was man ja auch immer mal wieder hört, sondern vielleicht einfach nur sehr klar und sehr bei sich und hat es nicht so mit den, ja, ich sag mal, sozialen Höflichkeiten, mit denen wir Menschen uns ja gerne gemeinplatzig umgeben, ne? Weil das so gesellschaftlich normiert ist. Also sprich, das wird ja gern von begabten Kindern übersprungen, könnte man so sagen, überflüssiger TENF, weg damit. Gehen wir direkt in medias res. Aber da ist es dann eben, denke ich, einfach wirklich Aufklärung, ne? Dass, also wenn man sowas zum Beispiel weiß, dass man also sich anstatt jetzt zu echauffieren, was fällt dir denn ein, so mit mir zu reden, zu sagen, ah, das ist so ein Kind, ja, jetzt weiß ich, ne? Der, die hat ja nicht am Schirm oder will ja nicht. Und da braucht man sich dann gar nicht erst aufhalten. Denn ihr
Ja,
werdet mir ja,
Das hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Das würde nämlich von jemandem, der auf der anderen Seite der Gausschen Normalverteilung ist, nicht erwartet. Da sagt man ja, das Kind kann ja nicht anders und das Kind weiß es ja nicht besser und das muss ich jetzt unterstützen und mit ins Boot holen. Und die Erwartung an so ein hochbegabtes oder sehr intelligentes Kind ist natürlich immer, ja, aber du verstehst es doch alles, dann kannst du doch auch. Und dass das Kind aber trotzdem nicht kann, das muss man verstehen.
Ja, aber da hast du gerade was ganz Wertvolles angesprochen, das darf ich noch ergänzend sagen. Zu einer Vorgehensweise wie der gerade von dir geschilderten, das heißt, ich gehe auf ein, ja, ich sag jetzt mal, Kind, das Hilfe braucht, zu. Das hat ja auch was mit mir zu tun. Das gibt ja mir ein gutes Gefühl. Ne? Ich kann ja dann drin aufgehen, oder? Kann man das so sagen? Ja, in der Hilfestellung, im Helfer sein. Und das macht was mit mir. Ja. Kann es sein, Frage an den Fachmann, an unseren Psychologen, löst das Befremden Ängste aus? Kann das sein, weil ich eben glaube, dieses Kind, was da jetzt vielleicht so ganz ernst vor mir steht und mich fast ein bisschen strafend anguckt, weil aus seiner Sicht gibt es keinen Grund zu lachen oder was auch immer, das löst in mir Unsicherheit aus und genau so etwas macht mir Angst, ohne dass ich das vielleicht sogar bewusst habe. Aber das dann wiederum in Ablehnung sich äußert?
Definitiv. Also würde ich so tatsächlich sagen, es gibt auch gute Belege, auch Studien dazu, dass die, dass wenn ich merke, dass mein Gegenüber sich verhält oder ein Verhalten zeigt, was ich nicht kenne oder was mir nicht so vertraut ist, dass dann, das ist ja auch übrigens Nährboden für jeden Grusel oder spannenden Thriller, wenn einer ist, der sich ganz anders verhält, plötzlich nicht lacht in einer lustigen Situation, also das ist dann wird das plötzlich so interessant oder mysteriös und wenn ich jetzt, also ich merke, dass das dann befremdlich erstmal ist für mich und mich auch tatsächlich irritiert, ja, auf jeden Fall würde ich wahrscheinlich, je nachdem, wie ich gestrickt bin, ich würde mal behaupten, dass Kinder, die noch nicht diese ganzen sozialen Konzepte haben, eher auf diese Kinder zugehen würden und versuchen würden, trotzdem Kontakt aufzubauen, sofern möglich, ne, als jetzt Erwachsene, die vielleicht schon eine bestimmte Vorstellung davon haben. Vielleicht sogar auch denken, ist die Person aber unhöflich. Ja? Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht die Person sogar die kompletten emotionalen Floskeln, sage ich mal, oder diese emotionalen Filter mal beiseite nimmt und sagt so jetzt mal vorbei hier, guten Tag reicht und jetzt legen wir mal los, ne? Jetzt hören wir auf hier mit dem Ungelabere. Ja, kommen wir mal zum Punkt. Ja, dann ist das natürlich so, dass einige sagen, ey, wie unhöflich ist der denn? Also was soll das denn jetzt hier? Ne? Also ist ein Beispiel dafür.
Ja, aber genau, das bringt es ja auf den Punkt. Und das geht nur durch dieses immer wieder Aufklären und Voranbringen. Und Stichwort in dem jeweiligen Kontext, in dem ich mich bewege, wo ich lebe, das hat ja auch ganz große Auswirkungen. Ich würde sagen, wir sprechen ja jetzt hier für die bürgerliche Mitte, ja. Aber ich erlebe ja auch in meiner Beratungsfunktion als Elterngesprächskreisleiterin immer wieder Leute, die sich ganz scheu dem Gesprächskreis nähern und sagen, ja, bei uns hier ist aber alles am Lande ein wenig anders. Oder aber da, wo wir wohnen, da kommt sowas nicht vor. Beziehungsweise, da hat es eben andere Gesichter. So würde ich dann sagen. Da äußert es sich eben anders, weil einfach schon der Alltag einen ganz anderen Nährboden bietet. Und dem sich zufolge einfach manche Dinge ganz anders entwickeln. Und wenn wir dann nochmal darauf zu sprechen kommen, du sagtest eben, Conny, dein Bruder, der war auffällig. Magst du da noch was zu sagen? Was war sein Auffälligsein, so wie man das auch heute versteht, so verdeckte ADHS-Kiste oder was würdest du sagen?
Also er war viel zu Hause auffällig, da wurde viel geschrien und geweint. Okay. Da wurde in der Grundschule wieder der Daumen gelutscht, solche Dinge. Dann ging es ja ans Gymnasium und er kam in der Klasse einfach nicht zurecht. Und er war aber nie der Klassenclown, der war eher so ein ruhiger, der aber einfach dann zu Hause das Ventil hatte und unglücklich war. Und er war aber auch nicht so wie ich, er ist geärgert worden auch. Jetzt hat er das Glück gehabt, er hatte die große Schwester an der Schule. Ich habe dann auch schon mal in der Pausenhalle eingegriffen. Aber der hat sich, also ich habe mich immer sehr gut anpassen können. Ich bin ganz unauffällig eigentlich die ganze Zeit gewesen. Jetzt mal ohne von Schulnoten oder so zu sprechen, aber im Freundeskreis, ich habe mich auch viel nach unten angepasst. Mhm. Aber das hat mein Bruder nicht gemacht.
Mhm. Verstehe.
Und dann hat er aber auch eben zumindest in der Schule wenig Freundschaften geschlossen. Er hat dann eher im Verein mit anderen Kindern und die wohnten dann halt nicht in unserer Stadt. Und dann haben meine Eltern dafür gesorgt, dass er sie treffen konnte. Da gab es noch kein Handy zum Verabreden. Aber wenn man das Kind zur S-Bahn gebracht hat und es wurde dort abgeholt, also da war schon einiges auch möglich. Und das war dann eben so sein Ding. Hm?
Ja, ich würde sagen, das ist ja nach wie vor so das A und O, ne? Seine Peer Groups zu finden, dass man eben gleiche Menschen trifft. Also sei es eben gleich in Bezug auf Interessen oder eben ja ähnliches Denken und Fühlen.
Unbedingt. Also ich finde die auch nicht in so einer wahllos zusammengewürfelten Peer Group. Also ob das jetzt irgendwie die anderen Eltern aus der Schulklasse sind oder vom Turnverein. Inzwischen sind die Kinder ein bisschen größer, da hat man auch nicht mehr so viel mit den anderen Eltern zu tun. Aber im Kindergarten und Grundschule ist das ja noch ganz extrem. Aber da habe ich keine bestehen bleibenden Freundschaften gefunden. So. Das dann eher in dem Verein, wo man dann ähnlich tickende Eltern trifft. Mhm. Wobei auch nicht gesagt ist, nur weil wir eine ähnliche Eigenschaft haben, sind wir jetzt alle Freunde. Das darf man ja auch nicht denken.
Ja, nein, natürlich. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig. Deswegen hat man eine ganz andere Persönlichkeit, ganz anderes Temperament. Genau. Ja, und gegebenenfalls auch andere Interessen. Ne?
Aber die Wahrscheinlichkeit, dort jemanden zu finden, wo es passt, der ähnlich tickt wie man selbst, ist, finde ich, höher, wenn man in der richtigen Gruppe sucht.
Ja, ja, doch, das denke ich auch. Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Was würdest du so zum Abschluss noch sagen, wenn du jetzt noch einmal zurückschaust auf, du warst 14, als du getestet worden bist und wir schreiben ja nun viele Jahre später, du hast selber inzwischen zwei Kinder. Was hat sich gut entwickelt und was wäre besser noch auf den Weg zu bringen?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin total froh, den richtigen Partner gefunden zu haben und wir wursteln uns hier schon so zurecht. Und meine berufliche Laufbahn war immer nicht so straight, aber ich finde schon meinen Weg. Und ich glaube, das ist auch ein Talent, dass man ja trotzdem irgendwie seinen Weg findet. Mhm.
Ja, und ihr seid auch entspannt jetzt, was diesbezüglich dann eben, denke ich, die Zukunft eurer Kinder angeht. Ne? Da habt ihr...
Ja, mal mehr, mal weniger. Aber wir wissen ganz gut, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Netz, dass man weiß, wo man Hilfe findet, wenn welche gebraucht wird.
Ja.
Wo man sich Unterstützung suchen kann.
Ja. Aber grundsätzlich könnte es eben natürlich ein bisschen besser laufen im Kontext Schule, so wie du eben ja schon ausgeführt hast. Okay. Ja, hättest du noch etwas, was du uns mitteilen möchtest, was du noch sagen möchtest?
Ich glaube nicht. Ich bin ganz gespannt, was ihr draus macht.
Ja, das werden wir dann sehen, auf jeden Fall. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Danke, dass du unser Gast warst. Genau. Lieben Dank.
Danke, schön, dass ich mitmachen durfte.
Ja, gerne.
Alles Tschüss. Gute.
Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.